Ich möchte anfangen mit dem bekannten Vers aus Johannes 3, Vers 16 bis 18. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja, das Kommen vom Herr Jesus war Ausdruck von der Liebe Gottes zu dieser Welt. Er ist vor 2000 Jahren eben nicht als Richter auf die Welt gekommen, sondern als Retter, haben wir gelesen. Und wer an ihn glaubt, der hat Anteil an dieser Rettung. Also die Rettung wird wirksam durch den Glauben. Und ich freue mich, dass wir heute uns auch wieder an das erinnern dürfen, auch wenn wir das Abendmahl nehmen, an die Rettung, die unser Herr Jesus uns angeboten hat, an die Erinnerung an die Liebe Gottes. Ich freue mich auch, dass wir dann das Wort Gottes auch hören dürfen vom Richard für die Vorbereitung und ja, dass wir wieder aus dem Leben von Jeremia auch hören dürfen. Wir wollen den Gottesdienst anfangen mit einem Danklied, mit dem Lied 19. Danke, Herr Jesus, wir stehen doch auf dazu. Ja, dann wollen wir gerade das machen, was wir gesungen haben, mit dem Herr Jesus auch reden, im Gebet. Ich möchte mit uns beten, auch für den Gottesdienst. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das Vorrecht, das wir haben dürfen, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir dir alles sagen dürfen, was uns beschäftigt, auch alles, was uns freut, dass wir über alles mit dir reden dürfen. Danke auch für deine Liebe, auch für die Liebe vom Vater, die wir dadurch erkennen dürfen, dass du auf die Welt gekommen bist, dass du dein Leben auch hingegeben hast für uns. Danke, dass wir uns auch daran dürfen erinnern am heutigen Morgen. Danke für die Gemeinschaft, für jedes, was da ist, dass wir einander haben dürfen, zur Unterstützung, zur Stärkung, zur Ermutigung. Danke für dein Wort, das lebendig ist, ja, wo Kraft hat, auch uns zu verändern, uns umzugestalten in dein Bild. Und da wollen wir auch darauf vertrauen am heutigen Morgen, dass das auch Realität werden darf. Und so bitten wir dich um deinen Segen für alles, was weitergegeben wird in der Sonntagsschule, auch in der Predigt, dass du einfach mit deinem Wort zu unseren Herzen reden tust, auch zu den Kindern. Segne sie auch am heutigen Morgen, auch mit dem, was sie hören werden. Amen. Dann singen wir miteinander das Lied 277. Wer hat die Welt gemacht? Ja, wir wollen vor dem Abendmahl noch mit dem Lied an die Liebe und an die Gnade vom Herr Jesus auch denken. Mit dem Lied 290, Wunder der Gnade Jesu. Ja, seine Gnade ist grösser als die Summe meiner Sünde, das singen wir in diesem Lied. Das hat mich sehr auch bewegt, auch ja, ermutigt, wie gut ist es, dass wir das wissen dürfen. Seine Gnade grösser ist als die Summe von all unserer Sünde. Und nach dem Lied dürfen dann die Kinder in die Sonntagsschule gehen und wir würden dann das Abendmahl auch feiern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Amen. Ja, wir haben von dem Zugang ins Paradies gelesen im Lukas 23, Vers 43, und wir wollen vor der Predigt nochmal aufstehen und mit froher Zuversicht auch von dieser Hoffnung singen, und zwar mit dem Lied 78, Freund, wir ziehen ins Heimatland. Und dann freuen wir uns nachher auf die Predigt von Richard.
Ja, ich freue mich, dürfen wir heute wieder einen Blick werfen ins Buch Jeremia. Und heute geht es mir darum, dass wir anhand von ein paar Bibelstellen im Buch Jeremia das Wesen Gottes etwas genauer betrachten. Wir haben schon einiges gehört und wir haben auch schon gehört, was das größte, wesentliche Merkmal Gottes ist. Sein Hauptmerkmal ist die Liebe, von der wir gehört haben von Eve. Und wir haben auch gehört in Psalm 71, auch dass es gut ist, von Jugend auf den Herrn kennen zu dürfen. Ja, es ist ein großes Vorrecht, dass wir unseren Gott und Herrn kennen dürfen. Und ja, einige von uns, wie gesagt, haben den Herrn in jungen Jahren kennenlernen dürfen. Und von denen spricht der Prediger, dass sie gut daran getan haben, in jungen Jahren an den Schöpfer zu denken. Und der Prediger, genau gesagt Prediger 12,1, gibt uns auch einen Grund dazu, warum es wichtig und wertvoll ist, seinen Schöpfer zu kennen. Nämlich, dass wir eine sichere Burg kennen dürfen und wissen dürfen und den Ort, wo wir Schutz und Ruhe finden, wenn die bösen Tage kommen. Der Prediger schreibt nämlich in Kapitel 2, Vers 1, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Ja, wir müssen ja zum Glück nicht weit gehen, um den Herrn zu finden und um ihn kennenzulernen. Wir dürfen sein Wort aufschlagen und finden in jedem Wort, das er uns hier aufgeschrieben hat, seine Handschrift. Und wenn wir jetzt etwas quer lesen durch das Buch Jeremia, finden wir einige Zeugnisse von Gottes Wesen. Und je länger wir den Herrn kennen, je besser wir die Schrift kennen, und wenn wir ihm treu nachfolgen wollen, umso mehr ist er ausnahmslos unser Zufluchtsort, auch in den Tagen, von denen wir sagen, sie gefallen mir nicht. Ja, Gott kennt mich. Dazu schlagen wir Jeremia auf, Jeremia 17, Vers 9. Ja, Gott kennt mich. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Niere, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Ja, was haben wir für einen Gott? Wer kennt uns so gut wie unser Herr? Ja, man könnte vielleicht sagen, nein, ich möchte das doch nicht, dass Gott mich so gut kennt, dass er alle meine Gedanken kennt, dass er weiß, wohin ich gehe, oder weiß, wohin ich nicht gehe. Nein, ich möchte mein Privatleben haben. Aber wie David in Psalm 139, dürfen wir zum Schluss kommen. Nein, es ist sehr gut, dass Gott mich so gut kennt. Dort lesen wir von David, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Und dann schreibt er, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Ja, es ist so, diese Tatsache übersteigt schon einmal unseren Verstand. Die ganze Tragweite davon, dass der Herr uns durch und durch kennt. Ja, welche Konsequenz hat das? Was bedeutet das für mein Leben? Wohin käme ich, wenn ich mir meinen eigenen guten Weg ausdenken würde? Und warum ist es doch gut, dass wir uns vor Gott nicht verstecken können? Ja, als Kind Gottes sollten wir unendlich dankbar sein, dass wir in ihm jemand haben, der uns so gut kennt. David drückt das in Psalm 139 so aus. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, gerade diese Tatsache gibt uns doch Trost und Zuversicht. Ja, wenn wir uns manchmal der Tragweite unseres eigenen Handels nicht sicher sind, da ist jemand, der sofort weiß, ob wir auf einem guten Weg sind. Und wenn wir es mal nicht sind, so leitet er mich so leicht zurück auf den ewigen Weg. Ja, wie gut Gott den Menschen kennt, sehen wir bei Jeremia. Wir gehen an den Anfang zu Jeremia 1 und haben dort den Vers 5. Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten über die Völker habe ich dich bestimmt. Ja, da können wir nur sagen wie David: Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Ja, Gott kennt jeden Menschen, noch bevor er überhaupt begonnen hat zu existieren. Und er teilt uns die Aufgaben schon zu, bevor der Mensch physisch existiert. Er hat unser Herz gekannt und er hat das Herz Jeremias gekannt, bevor er geboren wurde. Ja, das hat auch Paulus erkannt und konnte Zeugnis davon geben, wie Gott die Umstände auch in seinem Leben gelenkt hat und wie Gott wusste, dass Paulus den Weg Gottes gehen würde. In Galater 1, Vers 15 lesen wir das Zeugnis von Paulus, Galater 1, ab Vers 15, wo wir lesen: Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Ja, weil Gott Paulus schon vor Mutterleib und noch früher her kannte, war es dann auch eher Paulus und nicht jemand anders, den er die Aufgabe des Apostels zugeschrieben hat. Ja, und wozu sind wir selbst berufen? Ja, grundsätzlich ist jeder Mensch dazu berufen, gemäß Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was euch auch immer ihr ihn bitten werdet, in seinem Namen. Ja, so hat es der Herr grundsätzlich für jeden Menschen bestimmt und vorgesehen. Es liegt nun in der Verantwortung jedes Einzelnen, diesen Weg auch zu gehen. Und er sieht, ob ich auf bösem Weg bin und ich kann mich dagegen wehren oder aber mich leiten lassen und mich führen lassen auf den ewigen, auf den guten Weg. An einem Jeremia oder auch an einem Baruch wird zeugnishaft sichtbar, wie sie in dieser Berufung gewandelt sind. Ihr Wandel, ihr Herz und ganz besonders ihre Treue, das kannte Gott schon vor ihrer Geburt. Und so konnte er die beiden, Jeremia und auch Baruch, mit diesen großen Aufgaben ausstatten. Ja, Gott mit mir, Gott mit dir. In Jeremia 1, Vers 8 lesen wir: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Ja, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Auch das ist eine Tatsache, wenn wir das Wesen Gottes studieren, wenn wir an sein Wesen denken. Er kennt uns wie kein anderer und er ist da, wenn ich ihn brauche, wie kein anderer. Und wann brauche ich ihn schon mal nicht? Ja, so ist unser Herr. Und wie gut ist es, dass er da ist. Römer 8, 31 möchte ich zitieren. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja, wie hätte Jeremia überhaupt bestehen können, ja, wenn er sich dieser Tatsache nicht bewusst gewesen wäre? Ja, das müssen wir uns tief verinnerlichen. Wenn da böse Tage sind, woran sollten wir uns dann festhalten, wenn nicht an der Tatsache, dass der Herr jetzt gerade da ist? Ja, wie gut ist es, dürfen wir Gott kennen und wissen, dass er überall mit uns mitkommt. Ja, es ist tröstlich für uns zu wissen, dass überall, wo wir hingehen, Gott mit uns ist. Für jemanden, der Böses tut, ist diese Tatsache vielleicht nicht so erfreulich. Er möchte es lieber versteckt halten vor Gott. Und so haben auch die Lügenpropheten zur Zeit von Jeremia kein Versteck und keinen Schutz vor dem Zorn Gottes. Vielleicht lesen wir Jeremia 23, Vers 23. Und 24. Da geht es um diese falschen Propheten. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Ja, auch wiederum tröstlich für uns, dass ich das Böse nicht verstecken kann und versteckt bleiben wird. Dass der Herr sein gerechtes Urteil sprechen wird und wir uns nicht abmühen müssen, für uns selbst Recht zu verschaffen. Er sieht die Übeltäter, auch wenn wir das Gefühl haben, es gehe ihnen für das, was sie tun, eigentlich viel zu gut. Und er sieht auch uns in der Not, auch dann, wenn wir das Gefühl haben, es geht uns eigentlich viel zu schlecht dafür, dass wir doch so bemüht sind, unserem Herrn treu zu sein. Ein weiteres Wesensmerkmal Gottes ist, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Ja, wenn sich jemand so sehr verpflichtet, mit mir zu sein und mich wie kein anderer kennt, wenn mich jemand so sehr liebt, dass er das Leben seines Sohnes nicht verschont, ja, wie kann ein solcher Gott anders als eifersüchtig sein, wenn wir ihm untreu werden und jemand anderem die Ehre geben als ihm allein? So sehr er sich schnell mit seiner Liebe uns zuwendet, ja, so schnell fällt er auch ein Urteil, wenn auf seine Liebe hin mit Bosheit und Unehre geantwortet wird. Ich lese Jeremia 1, Vers 16. Und ich will mein Urteil über sie fällen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Ja, Gott ist hier eifersüchtig. Und auch in 5. Mose 4, 24 lesen wir, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Ja, Gott will nicht, dass irgendjemandem anderem die Ehre zufällt, die ihm allein gebührt. Jesaja schreibt in Jesaja 48, Vers 11, um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert, und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Ja, um den Menschen dies klar zu machen, braucht der Herr Jeremia. Immer und immer wieder lässt er Jeremia verkündigen, dass sie doch umkehren sollen, dass sie Gott die Ehre geben müssen, wenn sie dem Gericht entkommen wollen. Gott ist ein Gott der Liebe und gleichzeitig ein Gott der Eifersucht. Es verträgt sich nicht, all das Gute von Gott zu fordern und den Dank und das Lob jemand anderem zukommen zu lassen. Sonst ist das Urteil bei Gott über den Menschen entsprechend gefällt. Ja, und weiter ist Gott eine Quelle lebendigen Wassers. In seinem Wort lernen wir Gott kennen als die Quelle des lebendigen Wassers. Auch das eine Eigenschaft Gottes, von der wir in Jeremia Kapitel 2, 13 lesen. Jeremia 2, 13 lesen wir: Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ja, hier lesen wir, dass die Menschen eben diese Quelle verlassen haben. Es ist die Quelle, und er will die Quelle des Lebens für die Menschen sein. Aber der Mensch meint, er habe diese Quelle nicht nötig und baut sich eigene Zisternen, von denen er meint, sie brächten ihm Leben. Ja, sie brächten ihm das Wasser, das er braucht. Ja, in Zisternen werden ja zu Regentagen wird da Wasser gesammelt, das man dann in trockenen Perioden nutzen kann. Und wenn eine Zisterne löchrig ist und rissig, dann fließt das Wasser ab und am Tag der Not fehlt dann das Wasser. Ja, was waren die Zisternen des Volkes zu dieser Zeit? Ich habe mal gesucht und aufgezählt, sicher das Vergnügen, die Götzen, der Drang nach Wohlstand, das Haben und damit verbunden die Habsucht, vielleicht auch die Rauschzustände mit berauschenden Getränken, ja, das sich Verlassen auf Bündnispartnern in Kriegszeiten, ein falsches Sicherheitsgefühl, ja, die Vergesslichkeit und das Unvermögen, sich daran zurückerinnern zu können, wie denn die Tage, die notvollen Tage früher war und wer es dann war, der sie daraus erlöst hat und so weiter. Das sind, denke ich, und mehr so die löchrigen Zisternen. Und was sind die löchrigen Zisternen heute? Ja, da kann ich eigentlich dieselbe Liste aufzählen. Angefangen vom Vergnügen hin über den Wohlstand, was uns vielleicht Sicherheit bringen will. Geld und Karriere, trügerischen Frieden, Freiheit, dass sich berufen auf Menschenrechte. Aber wie löchrig diese Zisternen sind, wird uns sofort bewusst und wir müssen auch nicht da weit suchen, nur etwas die Augen öffnen. Was nützen uns all die Versicherungen, die wir abschließen können, wenn dann die Zeiten kommen, von denen wir lesen, und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöten und Seuchen einbrechen? Oder was nützt uns der Wohlstand, wenn das Geld immer weniger Wert hat? Oder was hilft ein NATO-Beitritt, der doch nur noch mehr Fronten bildet und uns den zugesicherten Weltfrieden ja auch bis heute nicht gebracht hat? Ja, alles, worauf wir uns verlassen können, von dem, was die Welt an Sicherheit anbietet, stellt sich letztendlich ja doch als eine löchrige Zisterne heraus. Am Tag, an dem wir es nötig hätten, aus der Zisterne zu schöpfen, finden wir sie leer vor. Und wie anders ist es doch eine Quelle zu haben, die nie aufhört zu fließen. Ja, ich staune immer wieder über die passenden Vergleiche, die wir haben im Wort. Wie passend sie ausgewählt sind und wie einfach sie zu verstehen sind. Und eigentlich trotzdem unverständlich und dumm, diese Quelle zu verlassen. Da muss ich mich in so vielerlei Hinsicht ja ebenfalls fragen und prüfen und eingestehen, wie unklug ich doch so oft gehandelt habe und Gefahr laufe, selbst auf solche Zisternen zu setzen. Zugegeben, es ist auch ein anderes Wasser. Das Wasser in unseren selbst gegrabenen Zisternen kann unser Fleisch hier und jetzt erfreuen. Es gibt uns die unmittelbare Ruhe und auch, wenn auch eine falsche. Aber das Wasser, das Gott uns gibt, aus der Quelle, die nie versiegt, das löscht nicht den Durst unseres Fleisches. Das bringt mir nicht Ruhm und Ansehen vor den Menschen und das bewahrt mich auch nicht vor Anfechtung und Schwierigkeiten. Darum ist es je nach Umstand nicht das Wasser, das der Mensch sucht und sich darum halt selbst diese Zisternen baut. Aber darum ist es wichtig, Gott zu kennen, sein Wesen zu kennen und immer uns an den Schöpfer zu erinnern und mit einem klaren, göttlichen Verstand an dieser Quelle zu sitzen, welche mir über diese sichtbare, jetzt bezogene Welt hinaus den Durst stillt. Einen Durst, den es nur gibt, wenn ich mir bewusst bin, woran es mir wirklich mangelt, aus einer Ewigkeitsperspektive her betrachtet. Ja, sich eigene Zisternen zu graben, das ist dumm. Weise ist es aber, die Quelle des lebendigen Wassers nicht zu verlassen. Ja, in dieser Einsicht dürfen wir uns rühmen. Und Jeremia 9, 22 spricht davon, dass wir uns rühmen dürfen in der Weisheit. Jeremia 9, Vers 22. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Ja, und dann stellt sich uns der Herr auch als unser gnädiger Ehemann vor. Ich bin euer Eheherr. Das lesen wir in Jeremia 3, Vers 14. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Ja, und ich will euch nehmen, einer aus jeder Stadt und zwei aus jeder Familie, und euch nach Zion bringen. Ja, Gott ist ein Eheherr, der vor allem liebt, der seine Braut liebt und sein Leben für sie gibt. Er ist ein Eheherr, der eifersüchtig werden kann. Er ist ein Eheherr, der auch zornig sein kann. Aber Gott ist in erster Linie ein Eheherr, der liebt und daher ein Eheherr, der gnädig ist. In Jeremia 3, Vers 12, ein paar Verse weiter vorne, lesen wir: Geh hin, rufe diese Worte aus gegen Norden hin und sprich: Kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du dem Herrn, deinem Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jedem grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Ja, was ist es, das der Herr von seiner Braut erwartet? Ja, er klagt hier die Treulosen an, Ja, Gott ist ein Eheherr, der Treue einfordert. Nicht ein Opfer heute mal, die nächste Woche mal, diesen Sonntag und dann nächsten Sonntag. Nein, Gott, der Eheherr, ist nicht auf solche einzelne, verteilten, einmalige und schönfärberische Opfer aus, sondern unser Liebesdienst an ihm soll unsere stetige Treue sein. Am Tag der Erlösung aus der Knechtschaft Israels, und wir erinnern uns, auch wir sind einst erlöst worden, am Tag unserer Bekehrung und befreit worden aus der Knechtschaft der Sünde. Ja, am Tag der Erlösung aus der Knechtschaft Israels, da hat er nicht das Brandopfer betont, der Herr, sondern er hat an die Treue seiner erlösten Schar appelliert. Wenn wir lesen in Jeremia 7, und da ab Vers 20, darum, so spricht Gott, der Herr, siehe, mein Zorn und mein Grimm wird sich über diesen Ort ergießen, über die Menschen und über das Vieh, über die Bäume des Feldes und über die Früchte, die Erde, und es wird unauslöschlich brennen. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels. Bringt nur eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern hinzu und esst Fleisch. Denn ich habe zu euren Vätern nicht gesagt und ihnen nichts befohlen in Bezug auf Brandopfer und Schlachtopfer an dem Tag, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Sondern dieses Wort habe ich ihnen befohlen. Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht, lesen wir dann im Vers 24. Ja, auch Jesaja spricht von dem Ehemann und auch der Prophet Hosea. Der Ehemann oder Eheherr, hier als Bild dann für Gott, der hier in besonderer Art auch prophetisch betont wird. Sicher, der Herr will, dass wir hier und jetzt, er will hier und jetzt unser Ehemann sein. Und er will, dass wir seine treue Braut sind. Er ist der treue Eheherr für sein Volk, aber seine Braut ist ihm immer wieder untreu, abtrünnig und hurerisch geworden. Oder sie sehen sich Zeiten ausgesetzt, wo sie der Herr und Ehemann verlassen hat, wegen ihrer Untreue. Und das Volk ist einer Witwenschaft ähnlich oder einer Witwenschaft gleich auf sich alleine gestellt, arm und bedrängt. Aber Gott, der Herr, wird sich seinem Volk wieder zuwenden. Wir schlagen auf Jesaja 54. Und ich lese Jesaja 54 ab Vers 4. Da lesen wir von einer Verheißung, wie sie prophetisch geschildert wird. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr der Heerscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht der Herr. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ja, und in gleicher Weise spricht auch der Prophet Hosea von einem ganz besonderen Tag, dem Tag, wo der Braut ihrem Ehemann wieder entgegentreten darf. In Hosea 2, Vers 16. Lese Hosea 2, ab Vers 16. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor zu einem Tor der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus dem Land Ägypten zog. An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass sie ihren Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und es soll geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da will ich antworten. Ich will dem Herrn antworten, im Himmel antworten und er soll der Erde antworten. Und die Erde wird antworten mit Korn, Most und Öl und diese werden Jezreel antworten. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Ja, ich bin euer Eheherr, spricht Gott durch Jeremia, spricht sein Wort zu uns. Und wenn wir das Wesen Gottes studieren, soll uns auch dieser Aspekt von seinem Wesen vor Augen geführt sein. Und diese Tatsache auch über die zukünftige Hochzeit, wie die Braut ihrem Eheherrn zugeführt wird und wie er ihr alles schenken wird, das wiegt umso mehr auf, wenn wir bedenken, wie der Herr an seinem Volk gewirkt hat und wie das Volk dann damit umgegangen ist. Er kann uns nichts anderes als eine Warnung sein oder ein Erschrecken darüber, wie traurig es doch ist, seinen Eheherrn so zu missachten. Innerlich sehr berührt hat mich die Schilderung der treulosen Ehefrau in Hesekiel 16. Auch das möchte ich mit uns lesen. In Hesekiel 16 sehen wir einen Zustand, wie wir da liegen, hilflos, dem Tod ausgeliefert, in Blut und Sünde, dem Scham ausgesetzt. Und da lesen wir, wie uns der Herr angenommen hat. Er ist uns ein Eheherr geworden wie sonst keiner. In den Propheten Jeremia, Jesaja, Hosea oder hier auch in Hesekiel 16 wird dem Volk vor Augen geführt, wie es mit dieser Tatsache umgegangen ist. Ein geistiger Zustand, den es auch immer wieder an uns selbst gilt, aufzudecken und Buße zu tun. Ja, wir schlagen auf Hesekiel 16 und ich lese ab Vers 6. Und da beginnt es mit unserem Zustand, wie wir waren, als wir von Gott gefunden wurden. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut. Du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißen Leinen, aus Seiden und Buntwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölker wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hin gehurt und hast deine Hurerei über jedem ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht. Und du hast auf ihnen Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte, und hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. Du hast auch deine bunt gewirkten Kleider genommen und sie damit bekleidet, und mein Öl und mein Räucherwerk hast du ihnen vorgesetzt. Meine Speise, die ich dir gegeben habe, Weißbrot, Öl und Honig, womit ich dich speiste, hast du ihnen vorgesetzt zum leiblichen Geruch. Ja, das ist geschehen, spricht Gott der Herr. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihnen zum Fraß geopfert. War nicht schon deine Hurerei genug, dass du doch meine Kinder geschlachtet und sie dahingegeben hast, indem du sie jene durchs Feuer gehen ließest? Und bei all deiner Gräuel und deiner Hurerei hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in deinem Blut zappeltest. Ja, nach diesem erschütternden Bericht, das uns vor Augen führt, wie die Menschen mit diesem Gut umgehen können, lesen wir an weiteren Wesenszüge von Gott. Ja, Gott ist geduldig und er hat stets Gedanken des Friedens. Wir gehen zurück zu Jeremia 29. Und da lesen wir: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ja, das Volk hatte es nötig, bestraft zu werden. Es tat nicht rechtzeitig Buße und irgendwann war die Geduld Gottes aufgebraucht. Und so kam es, dass Israel weggeführt wurde nach Babel. Aber bei all dem hatte Gott von Anfang an Gedanken des Friedens. Wir lesen, dass es nie Gottes Plan war, das Volk Israel gänzlich auszulöschen. Was es aber brauchte, war die züchtende Hand Gottes, wie die Hand eines liebenden Vaters. Das Volk wollte und wollte nicht hören. Und ich denke, Zorn und Trauer über das abtrünnige Volk war bei Gott gleichermaßen vorhanden. Ja, Gott ist geduldig. Er war mit seinem Volk geduldig über viele, viele, viele Jahre lang. Ja, wir lesen ja zum Beispiel in Jeremia 25, Vers 3. Seit dem 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis zum heutigen Tag, diese 23 Jahre hindurch, ist das Wort des Herrn an mich ergangen und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und immer wieder redete. Aber ihr habt nicht gehört. Dazu hat der Herr alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Aber ihr wolltet nicht hören und neigt euer Ohr nicht, um sie auf sie zu hören. Ja, schon vorher hat er lange zugewartet. Und dann kam Josia und es gab wieder eine Zeit der Gnade. Und in dieser Geduld spiegeln sich eben diese Gedanken des Friedens. Seine Gedanken sind es, die wollen, dass alle Menschen gerettet werden. In 1. Timotheus 2 lesen wir: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bittet, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder auch 2. Petrus 3, Vers 9 bringt das zum Ausdruck, wo wir lesen: Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja, so war es bei seinem Volk. Die falschen Propheten meinten ja schon, dass alles irgendwie wieder gut wird. Und dass das ja nicht so wahr ist, was da Jeremia erzählt von Gericht und so weiter. Dabei war es der Gedanke Gottes, der ihnen alle die Zeit und Möglichkeit gab, umzukehren. Niemand kann sagen, der Herr ist ungerecht, er hätte ihn nicht gewarnt. Wer es nicht gehört hat, muss es seinen eigenen verschlossenen Augen und Ohren zuschreiben. Ja, und so braucht es auch heute die Rufer, solche, die sich früh aufmachen und verkündigen und warnen. Wir dürfen auch noch in einer Gnadenzeit leben und vielleicht können wir sogar sagen, die dunklen Wolken, die aufziehen, kommen uns vielleicht noch etwas zur Hilfe, sodass wir darauf zeigen können und sagen können: Seht, und vielleicht lässt sich jemand warnen. Oder das Wort ruft zu uns selbst und wir erkennen all die Warnungen. Und dann dürfen wir gesegnet sein. Wiederum falsch und wirklich gar dumm wäre es, wenn wir ebenso die Warnungen nicht ernst nehmen und denken: Ja, ja, das wird schon wieder. Es kehren schon wieder bessere Zeiten ein. Ja, die Zeit, in der wir leben, auch die entspringen den Gedanken Gottes. Und die Gedanken Gottes sind Gedanken des Friedens. Ja, so wollen wir diese Zeit auch als das erkennen, was sie sind. Und mit Ernsthaftigkeit versuchen zu ergründen, welchen Frieden hier Gott meint. Nämlich den Frieden, von dem wir in Römer 5, Vers 1 lesen: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, ich möchte noch weitere Gedanken des Friedens anfügen, den der Herr mit seinem Volk hatte. Jeremia 31, Vers 16. So spricht der Herr: Halte deine Stimme zurück vom Weinen und deine Augen von Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Denn sie sollen aus dem Land des Feindes zurückkehren. Oder Jeremia 31, Vers 37. So spricht der Herr: Wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfeste der Erde darunter zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Oder eben im Umkehrschluss: So wie man den Himmel nicht ergründen kann und auch die Grundfeste der Erde darunter nicht ausmessen kann, so wird auch Gott sein Volk nicht verwerfen. Oder im gleichen Sinn auch Jeremia 33, Vers 20. So spricht der Herr: Wenn ihr meinen Bund betreffend des Tages und meinen Bund betreffend der Nacht aufheben könnt, sodass Tag und Nacht nicht mehr zu ihren Zeiten eintreten werden, dann wird auch mein Bund mit meinem Knecht David aufgehoben werden, sodass er keinen Sohn mehr habe, der auf seinem Thron regiere, und mit den Leviten, den Priestern, dass sie nicht mehr meine Diener seien. Ja, Gott sei Dank ist es nicht so, dass wir den Bund aufheben könnten. Nein, Gott hält zu seinem Bund, und so haben wir den Königssohn auf dem Thron. Oder Jeremia 33, Vers 25. Weitere Gedanken des Friedens Gottes. So spricht nun der Herr: So gewiss ich meinen Bund mit Tag und Nacht, die Ordnungen des Himmels und der Erde festgesetzt habe, so wenig werde ich den Samen Jakobs und meines Knechtes Davids verwerfen, dass ich aus seinen Nachkommen keine Herrscher mehr nehme, der über dem Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs herrschen soll. Denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Ja, Gott knüpft seinen Bund an die Schöpfung, oder anders ausgedrückt: Jedes Mal, wenn wir seine Schöpfung sehen und zu verstehen versuchen und es nicht vermögen, so dürfen wir gewiss sein, dass seine Verheißungen wahr sind. Ja, und zum Schluss noch eine weitere Eigenschaft Gottes oder ein Wesen Gottes, nämlich: Gott ist der gerechte Richter. Ja, in Psalm 58 beschreibt David, wie all die Gottlosen, die Übeltäter, die Ungerechten, wie sie wüten und ihr Unwesen treiben. Und David fragt sich: Wo sind die Richter, die dem allem Einhalt gebieten? Im Psalm 58, Vers 2 lesen wir: Seid ihr wirklich stumm, wo ihr Recht sprechen, wo ihr ein richtiges Urteil fällen solltet, ihr Menschenkinder? Ja, wo ist die Rechtsprechung? Wir lesen in Jeremia 51, Vers 36 vom Richter. Darum, so spricht der Herr: Siehe, ich will deine Rechtssache führen und die Rache für dich vollziehen. Und ich werde seinen Strom austrocknen und seine Quelle versiegen lassen. Und Babel soll zu einem Steinhaufen werden, zur Behausung der Schakale, zum Entsetzen und zum Gespött, wo niemand soll darin wohnen. Ja, das ist den Chaldäern verkündet, dass er sie richten wird. Und dann wissen wir ja, es gibt eine gerechte Rechtsprechung. Das, wonach David fragt im Psalm 58, darauf gibt es eine Antwort. Und er kommt zum Schluss im Psalm 58: Der Gerechte empfängt seine Frucht. Es gibt doch einen Gott, der richtet auf Erden. Ja, es ist, wo wir hinschauen, es wird Unrecht getan. Ungerechtigkeit ist weltumspannend. Und wir wissen, Gott kennt alle, er sieht alle, er weiß alles. Er sieht in das Herz jedes Menschen, und vor ihm kann sich niemand verstecken. Und wir lesen Matthäus 25, dass Gott alles Gericht seinem Sohn Jesus Christus übergeben hat. Und es wird den Tag geben, es wird einen Tag geben, da wird er zum Gericht erscheinen. Er wird öffentlich erscheinen, für jeden sichtbar. Und alle werden dann seine absolute Gerechtigkeit und seine Unfehlbarkeit sehen. Und es wird nichts verborgen bleiben. Alles wird ans Licht kommen. Und niemand wird ihm wehren können. In Daniel 4, 32 lesen wir, es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Ja, die Rechtsprechung wird ebenso gerecht und endgültig sein. Von diesem Gericht lesen wir in Matthäus 25. Und dort lesen wir, wie er Gericht führt, wie er trennt die Lämmer, die Schafe von den Böcken, die Gerechten von den Verfluchten. Ich lese jetzt nicht aus Zeitgründen das Kapitel Matthäus 25, 31, aber der Richter wird es offenbaren. Der Richter wird die Gerechten offenbaren und die Verfluchten. Wir wissen aber nicht zuletzt auch aus der Begebenheit, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer in Johannes 8 dem Herrn die Ehebrecherin vorführen, zu deren Verurteilung und Steinigung. Ja, wir wissen, dass kein Mensch ohne Sünde ist. Ja, Jesus spricht in Johannes 8 zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, wir kennen diese Stelle. Und dies gibt er den Anklägern zur Antwort. Und zur Ehebrecherin sagt der Herr, der gerechte Richter, ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Ja, das heißt nun nicht, ab sofort wirst du nicht mehr sündigen, du Frau, sondern, ja, und es heißt auch nicht, ja, es heißt nicht, du wirst ab sofort nicht mehr sündigen, sonst wirst du beim Gericht zu den Verfluchten gezählt. Nein, wir wissen, es gibt niemand ohne Sünde. Aber wenn wir von Herzen sagen können, wie David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Pfad. Ja, dann sollen wir aber von dem bösen Weg umkehren und bereit sein, den von Gott gezeigten Weg zu gehen. Und dieser gute, ewige Weg ist der Weg, an dem wir uns immer nahe bei Gott halten, an seiner Vergebung, an seinem Freispruch, an seiner Liebe und uns an seine Ordnung halten. So wird uns seine Gnade freisprechen und wir werden wie die Schafe sein und wir werden dann die Schafe sein zu seiner Rechten, wenn er kommt als Richter. Ja, so ist Gott, so ist sein Wesen. Und so dürfen wir ihn kennen in einem jeglichen Wort, das wir lesen, auch hier in Jeremia und an den vielen weiteren Bibelstellen. Amen. Ja, ich möchte noch beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken, wie eindrücklich, dass du dich offenbarst in deinem Wort, dass wir dich dürfen kennen und dass du dich uns offenbarst als liebender, als gnädiger Gott, aber auch als eifersüchtiger Gott, als Gott, der zornig wird, wenn wir dich verlassen, und auch als Gott, der wird Gericht üben. Ja, lass uns das einfach auch eine Warnung sein. Lass uns auch das zur Warnung sein, wie das Volk dich, ja, behandelt hat, wie sie dich auf die Seite getan hat. Und ja, was für ein harte Wort, dass du hast müssen reden über dein Volk. Aber Herr, wir sind genauso arm und bloß, sind wir da gelegen, aber du hast uns gefunden, unsere Schuld, und hast dich uns angenommen. Und an dem möchten wir festheben und wir möchten ja, das nicht verloren. Wir möchten ja, dir näher sein. Wir möchten ja, uns von dir leiten lassen, Herr. Du kannst uns zeigen, wo der rechte Weg ist. Du willst uns den rechten Weg zeigen, Herr. Und so liegt es an uns, dass wir uns die Ohren, unsere Augen öffnen und den Weg und dein Wesen einfach immer mehr und mehr lernen zu erkennen. Ich möchte dir danken für dein Wort und dass du dich uns einfach auch in der kommenden Zeit da immer wieder zeigst, auch in deiner Schöpfung. Ja, es ist eine Tatsache, aber es liegt an uns, dass wir dich auch dürfen erkennen. Danke, kommst du mit uns auch in die kommende Zeit und danke auch, dass wir dich haben als der, den wir jetzt haben dürfen lesen und dass du der bist, der uns durch und durch kennt, dass du unser Herz kennst, du unser Herz prüfen kannst, ob wir es gut oder schlecht meinen, wenn wir es selber nicht besser wissen. Amen.
Ja, danke vielmals, Richard, für die Predigt, die wir hören dürfen. Es war eine sehr zentrale Botschaft. Und um das geht es doch auch, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir ihn besser erkennen lernen. Richard hat das gelesen, wenn wir uns rühmen wollen, dann sollen wir uns dem rühmen, dass wir den Herr erkennen dürfen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir überlegen, wo erkennen wir ihn, welche Eigenschaften von ihm finden wir im Wort und dass wir uns auch überlegen, wie stehe ich vor dem Gott, den wir davon gelesen haben. Ja, dann nehmen wir es mit, auch was wir gehört haben, die Eigenschaften von Gott, denken wir darüber nach und richten wir auch unsere Herzen immer wieder auf ihn aus. Ja, wir wollen nochmal singen von einer weiteren Eigenschaft von Gott, aber auch vom Herr Jesus. Dem haben wir jetzt heute nicht gehört, aber wir finden das auch sonst immer wieder im Wort Gottes, in den Propheten, aber auch in der Evangelie. Der Herr als Hirt und das Lied werden wir jetzt noch singen, das Lied 111, Ich bin der gute Hirte. Wir werden noch aufstehen zur Schlusslesung und dann zum Gebet. Jesus Johannes 15, Vers 12 bis 16. Vers 16 haben wir ja auch schon gehört in der Predigt, aber lese auch noch die Verse, die vorher stehen. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke für das Wort, das wir hören dürfen. Ja, für die Eigenschaften von dir, die uns vor Augen gemalt worden sind. Für deine Liebe, ja, für dich als Quelle vom lebendigen Wasser. Für deine Geduld, für den, der uns einfach kennt, durch und durch. Ja, danke, dass wir so viel von dir erfahren dürfen in deinem Wort und hilf uns, dass wir immer wieder auch das suchen, wenn wir dein Wort lesen. Ja, wo dass wir den Vater und wo dass wir dich, Herr Jesus, können erkennen, auch gerade im Lesen von deinem Wort. Und hilf uns, dass wir darüber nachdenken, über deine Eigenschaften, dass wir aber auch darüber nachdenken, über unsere Beziehung zu dir, dass wir dürfen wachsen in der Liebe zu dir, in der Beziehung zu dir. Ja, und so möchte ich dich bitten, um dein Mikro, auch in die kommenden Wochen, dass du auch hilfst, ja, bei allem Schweren, was es zu tragen gibt, dass du auch Freude schenkst am Schönen, was wir erleben dürfen. Ja, dass wir mit Zuversicht immer wieder auf dich schauen dürfen. Wir wollen dir bitten, um dein baldige Wiederkommen und dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist. Ja, und so bitten wir dich um deinen Segen für jedes Einzelne von uns. Amen. Ja, dann sind Gott befohlen und ganz einen schönen Sonntag.